Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab!
Mats ab, Vollbart nachgefragt ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die
Matze Theo, das bin ich,
interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen?
Naja, also 5.
Oh, noch 5?
Ja, also 10 in Summe.
Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika Diewitt.
Es ist wieder Freitag, der Herbst ist im vollen Zuge, ein goldener Herbst ist es bisher geworden und es ist 13.10 Uhr, das heißt nicht nur die Sonne scheint, vielleicht bei euch, bei uns gerade nicht so wirklich, aber wir sind trotzdem mit wohligem Herzen mit dabei und es ist heute eine ganz besondere Sendung, denn wie interaktiv dieser Podcast ist, beweist eigentlich meine Einladung meines heutigen Gastes, aber viel wichtiger war die Zusage meines Gastes. Ich war schon sehr gespannt, als ich die Nachricht verfassen durfte. Liebes Selina, in einer meiner Umfragen kam heraus, dass du als Wunschgast von einigen Followern genannt wurdest. Hast du Lust? Und die Antwort war ja. Selina ist ein wahrer Charakter mit einer starken Persönlichkeit. Ich selbst durfte sie schon mal im Rahmen eines SMA-Online-Events interviewen. In diesem Zusammenhang liebe Grüße an Anastasia Umrig, die ich dort ebenfalls traf und sie auch hier und die auch hier schon zu Gast war. Ich komme nicht drum herum, um etwas auszuholen. Selina feierte gerade ihren 24. Geburtstag. Sie studiert Online-Journalismus, arbeitet nebenbei beim ZDF und erkrankte seit frühester Kindheit an der spinalen Muskelatrophie, kurz SMA. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Alltag. Trotz vieler Highlights war das Jahr für Selina eher schwer. Bronchitis, Grippe, Corona, aber auch Präsenzsemester an der Uni, Italienurlaub und ganz viel Musik. Denn das ist ihre Leidenschaft. So stand sie schon mit Pietro Lombardi auf der Bühne und zeigt ihren fast 100.000 Followern auf Social Media ihre Lieder und alles, was sie bewegt. SMA und Singen, mögen sich manche fragen. Ja, das geht. Und Selina sagt selbst, anders sein ist das einzige Normale in unserer Welt. Und wichtig ist, sie lebt mit einer Krankheit und nicht trotz einer Krankheit. Schaffen wir es also, 10 einzigartige Fragen zu stellen? Selina, ich freue mich so sehr, dass du heute mein Gast bist und wir den Wunsch meiner ZuhörerInnen erfüllen können. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Und ich freue mich wirklich, dass du zugesagt hast, weil das war, da habe ich nochmal bei mir gemerkt, schon auch eine andere Art der Nervosität, kann man mal sagen, weil ich wirklich sagen, also ich meine, wir kannten uns daher schon, wir haben schon mal im beruflichen Kontext schon zusammengearbeitet, kann man ja sagen. Und dass ich wirklich sagen konnte, du bist ein Wunschgast, hast du nicht Lust und du hast auch sofort Ja gesagt, das fand ich irgendwie ganz cool. Ja, siehste, so bringt das Leben einen manchmal nochmal zusammen. Habe ich irgendwas in dem Intro natürlich, also ja, dich macht ja viel, viel mehr aus und du hast natürlich ganz viele Geschichten zu erzählen und man kann natürlich auch alles nachlesen und nachhören, weil es gibt auch einige Videobeiträge schon von dir und du hast ja auch einen eigenen Blog und ich werde aber alles Wichtige natürlich auch in die Shownotes packen, sodass ihr, liebe ZuhörerInnen, noch ganz viel über Selina erfahren könnt. Aber habe ich irgendwas vergessen, wo du sagst, nee, das würde ich gerne noch ergänzen, bevor wir loslegen?
An sich hast du eigentlich alles schon gut zusammengefasst. Nur ich wollte was Kurzes verbessern. Ich bin 23 geworden, noch nicht 24.
Aber echt? Habe ich das so verwechselt? 23? Oh Gott, ja. Oh Gott.
So alt bin ich jetzt doch noch nicht.
Nein, ich wollte, genau, du arbeitest in dem 24. Lebensjahr darauf
genau,
hin.
Genau, genau.
Ja, okay, 23, ja. Umso besser. Ja. Umso besser, genau.
Ich musste gerade selber überlegen, so bin ich jetzt 24?
Vielleicht bist du 24, Selina, und vielleicht.
Oh Gott, ja. Nee, noch nicht.
Oje, oje, oje. Genau. Aber auf jeden Fall war es ein Geburtstag. Ich kann mich an die Bilder auch erinnern. Okay, dann bin ich gespannt, was du sagst. Und wir beginnen, so wie das mein Konzept vorsieht, 5 Fragen von dir über dich selbst quasi, die du mitgebracht hast, die du gerne mal beantworten wollen würdest und hier auch die Gelegenheit hast. Wie sieht aktuell dein Alltag aus? Und ich denke, das ist auch spannend für die, die vielleicht schon mal was über diese Krankheit SMA gehört haben, aber auch natürlich umso mehr spannend für die Leute, die vielleicht noch nichts über diese SMA gehört haben. Und man kann auch Muskelschwund dazu sagen, oder? Das ist ja auch so eine Umschreibung, was man vielleicht mal gehört hat.
Genau, also mein Alltag ganz aktuell ist natürlich auch mein Studium. Also ich bin jetzt aktuell im 5. Semester, habe jetzt quasi gestartet und genau, ist auch mein erstes Präsenzsemester quasi. Mhm. Also ich bin jetzt in Präsenz an der Uni und habe quasi zum ersten Mal auch die ganzen Leute dort kennengelernt und habe jetzt eigentlich auch das erste Mal wieder seit 2 Jahren so einen richtigen Alltag, kann man sagen. Also ich meine, seit Corona ist es halt wirklich, glaube ich, auch bei vielen so, dass man ja so durch das ganze Homeoffice und auch die ganze digitale Lehre gar nicht mehr so diesen richtigen Alltag hatte. Und das war bei mir eben auch der Fall. Und ja, das ist jetzt eigentlich so langsam wieder alles, sag ich mal, relativ normal. Und ja, genau, dann gehe ich zur Uni. Nebenbei arbeite ich eben auch noch fürs ZDF, bin da als Werkstudentin tätig und ja, mache ganz viel Social Media nebenher auch noch.
Ja, genau.
Ja, und dann eben auch noch mein Privatleben. Also ich muss sagen, mein Tag ist ganz schön voll, aber ich mache das ja alles auch sehr aus voller Überzeugung und mit großer Leidenschaft und bin auch sehr happy, dass ich das alles auch machen kann, dank den ganzen Hilfen, die ich bekomme. Und genau, das ist schon sehr gut.
Ja, das mit einer Leidenschaft habe ich ja eingangs auch schon gesagt. Und das ist das, was man tatsächlich auch sehen kann. Wenn ich kann natürlich nur von mir sprechen, aber das ist das, was du auch wirklich transportierst, weil ich folge dir ja schon seit einiger Zeit auch auf Social Media, also TikTok und Instagram, um ganz genau zu sein. Und was ich auch, ich mag dieses Wort eigentlich gar nicht, aber was ich halt so toll finde, ist auch die Authentizität, die du auch mitbringst. Also du zeigst ja nicht nur was Schönes, sondern auch, wenn dir etwas schwerfällt oder wenn etwas nicht so cool ist passiert oder wenn es halt Herausforderungen gibt, wo man einfach sagt, irgendwie, boah, darauf habe ich jetzt keine Lust, das ist mir jetzt zu viel oder das ist auch wirklich gerade anstrengend. Und man muss auch wirklich sagen, und davor habe ich wirklich großen Respekt, ihr oder gerade du hast ja auch während der Pandemie angefangen zu studieren. Jetzt ist das 5. Semester, das allererste Mal Präsenz in der Uni und ich habe, glaube ich, auf deinem Blog oder in irgendeinem Post gelesen, dass präsent sein in so einem Saal, das war das letzte Mal ja in der Schule, ne? Das heißt, du hast ja natürlich dazwischen war natürlich Homeoffice und man ist zu Hause und jetzt mal unabhängig von der Erkrankung ist es ja nochmal eine extra Belastung und ich stelle mir das wirklich sehr herausfordernd vor, wenn man jetzt im 5. Semester auf einmal in Anführungsstrichen neu anfängt, die Gespräche, weiß ich nicht, vor der Cafeteria zu führen, auf dem Gang zu führen und auch mal so zwischen den Vorlesungen mal Smalltalk zu halten, was ja extrem wichtig ist, ne? Wie reizüberflutend waren eigentlich so die ersten Tage für dich?
Also ich muss sagen, ich hatte davor extrem Angst. Also ich habe mir 1000 Gedanken gemacht, weil natürlich ich nicht wusste so, wird es eine komplette Überforderung für mich? Und natürlich auch, wie gehe ich da mit meiner Psyche um? Also ich meine, man darf das ja wirklich nicht so unterschätzen, wenn man 2 Jahre lang natürlich bin ich unterwegs gewesen, aber wenn man jetzt so vergleicht, unter Menschen zu sein, jeden Tag so einen richtigen Alltag zu haben und eigentlich nur zu Hause zu sein, vor seinem Laptop und die Leute nur durch seinen Bildschirm zu sehen, ist es schon noch mal was anderes. Und ich hatte sehr viel Angst. Aber im Endeffekt muss ich auch dazu sagen, es war schon irgendwo ein Vorteil, dass man sich untereinander schon kannte, schon vorher. Und ich kannte auch ein paar Leute persönlich und habe mir auch Freundschaften geschlossen vorher. Deswegen war das schon so eine Erleichterung, weil ich wusste, okay, ich bin nicht in dem Sinne nicht allein. Und ich glaube, ich habe mir auch zu viele Gedanken gemacht, weil am Ende sind wir alle im selben Boot, wir haben das alle durchgemacht und ich bin natürlich nicht alleine mit diesen Gedanken und ich glaube, die anderen hatten auch vorher ein bisschen Angst, aber im Endeffekt war es nach dem ersten Tag dann auch wieder weg, also alles relativ entspannt.
Das kann ich mir vorstellen, die anderen haben sich ähnliche Gedanken gemacht, ne? Also das ist ja wirklich ein guter Punkt, ihr hattet ja 4 Semester Zeit, euch kennenzulernen, wenn man das so sagen kann, um sich dann letztendlich dann auch zu sehen. Das heißt, Bist du erleichtert? Hast du Spaß daran, richtig in der Uni zu sein und richtig vor Ort zu sein und wirklich das Unileben? Also ich kenne es auch noch aus meiner Studienzeit, man muss das ja alles auch mitmachen, man muss auch wirklich dahin gehen. Also ich habe auch, was mir so im Gedächtnis geblieben ist, sind ja die Interaktionen, ne, mit den Kommilitonen und so. Das ist ja, glaube ich, das, was es ausmacht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe auch nicht gedacht, dass mich ein Besuch in der Mensa so glücklich machen würde.
Oh ja.
Aber es ist wirklich, wirklich krass. Und ja, generell auch dieser ganze Austausch ist komplett anders, als wie wenn man das nur von zu Hause digital alles macht. Und
Ja. Das kann ich mir vorstellen. Es darf so bleiben, liebe Selina. Das wünschen wir dir sehr, dass du auch weiterhin Spaß hast, das zu studieren. Wie viele Semester musst du studieren? Das heißt, wie viele kommen noch oder stehen noch aus, wenn alles so glatt läuft?
Also dann kommt noch das 6. und das 7. ist dann quasi mein Bachelor-Semester, wo ich dann eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich an der Uni bin, aber halt meinen Bachelor schreibe.
Mhm. Okay, okay. Ja. Also noch Pi mal Daumen 2 Semester Zeit, um das genau, dann auch komplett zu genießen. 2 Semester Studentin sein. Das ist doch toll. Da drücken wir dir die Daumen.
Ja, danke.
Wir haben schon von Anastasia Umbrick gehört. Nochmals liebe Grüße. Ja, Grüße gehen raus an Anastasia. Schon mal ein bisschen darüber gehört, wie es ist, mit einer Assistenz zu leben. Und das ist auch deine zweite Frage. Wie kommst du denn mit einer Assistenz klar? Und bevor du das vielleicht nochmal erklärst oder wenn du jetzt bevor du deine Frage beantwortest, vielleicht nochmal eine kleine Erläuterung, was das auch bezüglich der SMA für dich bedeutet. Assistenz, wie kann man sich das vorstellen? Wann ist immer eine Assistenz an deiner Seite und bei welchen Alltagssituationen?
Ja, genau. Also eine Assistenz, also ich glaube, ohne eine Assistenz könnte ich halt eigentlich nicht so wirklich am Studienalltag teilnehmen. Und ich hatte tatsächlich vor meinem Studium noch keine Assistenz. Das lag aber daran, dass ich in der Schule eigentlich immer Pflegepersonal hatte, weil es war eine Inklusivschule, die waren quasi darauf spezialisiert, dass dass Leute, die eine Beeinträchtigung haben, Hilfe brauchen beim Unterricht, eventuell An- und Ausziehen, auch Toilettengänge, all diese Sachen, die dazugehören. Da gab es immer Leute, die halt da waren. Oder halt, es gab FSJlerinnen, die quasi für eine Person dann da waren im Unterricht und mitgeschrieben haben. Ich war aber eigentlich relativ selbstständig. Ich habe meistens digital geschrieben. Ich habe auch, wenn mal was war, habe ich vielleicht von Mitschülerinnen Mitschriften bekommen. Aber generell brauchte ich halt da noch nicht so die Unterstützung, wie ich sie jetzt im Studienalltag brauche. Weil im Studienalltag ist es schon so, dass wenn ich jetzt am Campus bin, ich muss quasi, die Assistenz muss mir schon helfen, wenn Türen aufgemacht werden müssen. Also jetzt außer beim Haupteingang, die Tür geht automatisch auf, aber sonst müssen Türen aufgemacht werden. Sie muss mir Handreichungen geben bei Essen, Trinken, dann auch schon Jacke an, Jacke aus und genau, so eine Assistenz übernimmt eigentlich alles das, was für mich eigentlich ein zu großer Kraftaufwand ist und genau, sie sitzt eigentlich immer so im Backup quasi, also sie ist auf Abruf, wenn ich was brauche, dann ist sie quasi schnell da und genau, unterstützt mich in allem. Aber ich muss sagen, es war auch jetzt schon so eine Umstellung, weil ich, wie gesagt, in der Schulzeit keine Assistenz, also keine richtige Assistenz die ganze Zeit bei mir hatte und jetzt halt im Studium halt das erste Mal und dann kommt ja auch hinzu, man musste alles erstmal beantragen und sich dadurch kämpfen und erstmal informieren, was gibt's für Möglichkeiten und ja, dann auch natürlich die passende zu finden. Ich meine, das darf man auch nicht in der Sache vergessen. Man muss eine Person finden, der man vertraut, mit der man kann und gerade auch so intime Sachen wie Toilette gehen und sowas. Man muss schon so eine Vertrauensbasis aufbauen und ich finde das ganz wichtig, dass man sich doch die Zeit lässt, die Person kennenzulernen und zu entscheiden, ja, passt oder passt nicht. Also, ja.
Ja, genau das wollte ich mich gerade fragen. Wie kann man sich dann so eine Beziehung vorstellen? Weil gerade, so wie du sagst, in intimen Momenten oder wenn es auch einfach so sehr persönlich wird und weil die Person ist ja dann oft und lange da, das bindet ja auch ein, da muss ja die Chemie auch tatsächlich stimmen. Und das wird ja keine beste Freundin von dir gewesen sein, weil das sind ja wirklich, ich sage jetzt mal, also richtige Assistenzkräfte, ne? Ja. Also, wie ist so das Nähe-Distanz-Verhalten? Also, willst du eher, dass man sich super gut versteht oder ist da so eine freundschaftliche Basis jetzt mal in Anführungsstrichen eher kontraproduktiv, wenn man sagt, nee, ich hätte da gerne so eine Grenze, um das vielleicht auch, ja, keine Ahnung, so abzutrennen vom Alltag oder von meinen anderen Freunden, anderen Beziehungen, von der Familie? Oder ist das immer sehr eng? Geht es nicht anders?
Also gut, da ich habe die Assistenz jetzt wirklich eigentlich nur fürs Studium und deswegen hat es mit der Familie jetzt nicht so viel zu tun, aber ja, ich finde schon, man muss sich schon auf jeden Fall gut verstehen können und ja, man muss in dem Sinne so sich nah sein können, dass man sagen kann, du hast da zu sein, es ist nicht so, es ist nur freundschaftlich, sondern es ist dein Job, also es ist für sie eigentlich ein Job und dann muss ich ihr, in dem Sinne bin ich ja der Arbeitgeber dann und muss ihr sagen, so und so hat sie es zu machen. Und ich glaube, immer wenn es zu nah wird, also wenn es zu freundschaftlich wird, dann kann es auch schon mal vielleicht in die falsche Richtung gehen, glaube ich. Mhm. Aber ja, es muss so ein Mittelding sein. Und ich glaube, eine Mischung aus beidem, aber mir ist schon wichtig, dass man sich gut versteht. Und ich hatte, wenn ich früher Praktika hatte in der Schule, hatte ich auch eine Assistenz, aber das war mal 2 Wochen oder so und kann man jetzt nicht so vergleichen. Aber das waren dann eher Jüngere. Und jetzt habe ich schon, sage ich mal, ja, so eine Ältere. Aber es ist jetzt in dem Sinne nicht schlimm, weil sie kann vielleicht jetzt nicht so mitreden, wenn ich mit meinen Freundinnen am Tisch quatsche oder so. Aber ja, für mich, wie gesagt, ist dieses Verhältnis, es ist ihr Job und sie macht das, weil es ihr Job ist. Und wir verstehen uns trotzdem gut. Mhm. Und das finde ich ist okay so.
Das ist eine sehr gute Basis, ja klar. Das ist der Beruf und dafür ist sie auch da, das kann ich total gut verstehen. Ich glaube, du warst 2 Jahre, als die spinale Muskelatrophie bei dir diagnostiziert wurde, also wirklich sehr, sehr, sehr früh. Wie hast du es denn geschafft, deine Behinderung zu akzeptieren? Und ich finde ja die Frage, also nicht mutig, sondern sehr gut, dass du sie dir selbst stellst, weil es, glaube ich, eine Frage, die andere sich wahrscheinlich nicht trauen würden, zu stellen.
Also tatsächlich habe ich die Frage gestellt, weil mir die Frage so oft gestellt wird.
Wirklich?
Okay. Ja, sehr, sehr oft auf Social Media. Und ich finde das immer super schwer, das so kurz zu beantworten. Mm. Wo ich dachte, okay, ich spreche da jetzt einfach mal drüber.
Ja, gerne.
Weil ich wirklich immer nur sagen kann, auch wenn ich dazu mal einen Post gemacht habe oder in der Story was dazu erklärt habe, es ist einfach bei jedem anders. Und ich kann halt wirklich nicht so pauschal sagen, bei mir war es so, weil es war halt wirklich ein langer Prozess, der wirklich mein ganzes Leben lang ging eigentlich. Und natürlich habe ich erst so wirklich vor 2 Jahren etwa auch angefangen, mich selbst so richtig zu akzeptieren. Mhm. Aber es gab nicht so diesen einen Punkt oder dieser eine Tag so, oh, jetzt ab heute akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Es ist ein Prozess, der, glaube ich, auch heute noch nicht komplett abgeschlossen ist. Aber ich bin halt an einem Punkt, wo ich sagen kann, so, ich akzeptiere vor allem mich und meine Erkrankung gehört zu mir, aber vor allem mich als Person. Ich mag mich so, wie ich bin. Ich mag, wie ich aussehe. Es ist okay, wie ich bin. Ich glaube, das ist so dieser Punkt. Aber auch ich, und das sage ich halt auch immer wieder, habe Tage, wo das nicht so ist. Also wo ich auch vorm Spiegel sitze und sage, boah, das gefällt mir jetzt halt gar nicht. Oder so, ich zweifle ultra viel. Bin halt auch eine sehr, ja, Perfektionistin, würde ich sagen. Mhm. Und es ist halt schon so, es gibt Tage, da ja, zweifle ich auch oft an mir selbst. Aber trotzdem bin ich ein grundauf positiver Mensch und versuche immer das Beste aus allem zu machen. Aber ich würde jetzt sagen, die Frage nochmal zu beantworten. Wie gesagt, es ist ein langer Prozess und ich habe auch immer gesagt, so wenn Wenn ich könnte, würde ich am liebsten ein Buch darüber schreiben. Und wer weiß, ja, vielleicht ist da so etwas geplant in die Richtung, aber da kann ich jetzt noch nichts Genaueres sagen. Nur, ich glaube, dass das ja meine Geschichte auch vielen irgendwo Mut macht und auch dieses Thema Selbstliebe, das ist ein Prozess und wenn ich anderen damit was mitgeben kann, dann werde ich es auf jeden Fall weiterhin versuchen, wie gut es halt geht.
Du hast ja auch selbst mal gesagt, du inspirierst damit ja auch andere, ne? Also mit deiner, ich sage jetzt mal, Präsenz und mit deiner Offenheit und auch mit deiner Stärke auf Social Media, wirklich andere Betroffene von, ja, von anderen Erkrankungen, das muss ja nicht immer nur SMA sein. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Und die Buchidee ist eigentlich sehr gut, Selina. Die sollten wir mal weiter vertiefen, weil ich denke, da steckt natürlich nicht nur deine Geschichte dahinter, sondern auch wirklich ganz viel Stärke und ganz viel Mut. Und ich finde es ja immer wichtig, dass man halt nicht über Betroffene oder andere spricht, sondern immer mit denen zusammen und die natürlich ihre Geschichte erzählen. Und du hast das Zauberwort, finde ich, auch schon gesagt, mich zu akzeptieren, also meine ganze Persönlichkeit. Das ist ja eigentlich nicht nur, ich akzeptiere meine Behinderung, weil du bist ja nicht nur deine Behinderung, du bist ja viel, viel, viel mehr. Du bist ein Mensch, du bist Tochter, du bist eine Cousine und Freundin und so weiter und so fort und Studierende. Und mal jetzt ganz ehrlich, liebe Zuhörerinnen, wer kann denn von sich sagen, ich akzeptiere mich so, wie ich bin, so von jetzt auf gleich, ne? Und das ist nicht nur ein Punkt und das wechselt ja tatsächlich, von daher, ich hätte jetzt echt gedacht, da traut sich vielleicht keiner, das so zu fragen, also echt so, ich sage jetzt mal plump zu fragen, wie gehst du eigentlich mit deiner Behinderung um? Also hast du das akzeptiert? Ich finde, das ist schon eine intime Frage, aber das hast du total gut beantwortet und da kann man sich super abgeholt fühlen und von daher, also wünschst du dir, also ich will gar nicht so vorweggreifen, weil ich habe nämlich auch eine Frage, die geht vielleicht in die andere Richtung, aber dazu kommen wir gleich mal. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Vielleicht jetzt nochmal die vierte Frage von dir. Welchen großen Traum möchtest du dir noch erfüllen? Ich würde jetzt lachen, wenn es das Buch ist.
Nein, tatsächlich nicht.
Okay, wer weiß, wer weiß.
Nee, also ich habe, ja, die Frage ist gut. Denn, das Buch habe ich ja schon erwähnt, aber es ist nicht der Traum, weil ich glaube, das Buch wäre so ein Wunsch und ich glaube auch, dass ich damit anderen was zurückgeben kann. Aber so der große Traum, den ich habe, ist natürlich, geht in Richtung Musik, was ich ja eigentlich ja mit großer Leidenschaft auch mache, ist das Singen. Und so ein großer Traum wäre es natürlich schon, so einen eigenen Song zu haben. Viele wissen ja auch, ich stehe so ein bisschen hinter dem Song Kämpferherz von Pietro Lombardi. Und so fing meine Geschichte ja auch an. Und irgendwie fühlt sich dieser Song auch schon an wie mein eigener, aber es ist nicht mein eigener. Aber ich hätte gerne so einen eigenen Song. Das wäre schon echt, wär schon echt cool.
Okay, seht ihr, daran müssen wir arbeiten. Das heißt, schreiben wir, also schreibst du Songs? Bist du besser im Vertonen? Wie können wir uns diesem Thema nähern?
Ja, gute Frage. Also ich habe mich mal ausprobiert, aber das habe ich dann auch eher so für meinen Freund mal gemacht. Da habe ich ihm was geschrieben, das habe ich, glaube ich, auch auf Social Media geteilt. Aber so generell, ich glaube, das muss schon ein Profi machen, weil ich bin nicht so begabt, was Songtexte angeht. Aber auch wenn ich gerne schreibe und ja auch, würde ich sagen, gut schreiben kann, aber so was das angeht, ist, glaube ich, dann was ganz anderes.
Ja, also ich finde deine Texte wirklich, wirklich, wirklich toll auf Social Media. Ich bin persönlich kein großer Fan von langen Texten, weil es gibt auch einige, wo man halt so sieht, oh Gott, da findet man jetzt keinen Punkt, aber bei dir ist ja Statement nach Statement, also es ist wirklich, also das kannst du ruhig so sagen und das würde ich auch bestätigen. Ja, die Credits bekommst du, du schreibst wirklich ganz, ganz toll. Das heißt, dann müssen wir, deswegen gibt es dann so als Songschreiber, also Pietro, du kannst ja nochmal hier dich melden. Erzähl uns doch nochmal, wie kam es denn eigentlich zur Begegnung mit Pietro Lombardi? Ich kenne die Geschichte zwar schon, aber lass sie uns ruhig nochmal teilen.
Ja, genau, also ich muss selber überlegen, ich habe wieder so lange her.
Ist schon ein bisschen her, das stimmt, aber es ist ganz toll eigentlich. Ja.
Es war tatsächlich echt verrückt, weil ich war einfach auf seinem Konzert und habe dann nach dem Konzert eben gewartet, weil da einige standen, seine Fans, und die auf ihn gewartet haben. Das war auch ganz, ja, ganz cool, weil der Rollstuhleingang war quasi auch der Eingang von Pietro selbst. da stand sein Auto, da stand alles, also seine ganzen Freunde, die auch da waren. Und ich dachte so, eigentlich ist es ja jetzt so eine gute Situation. Und dann habe ich gewartet, weil ich dachte, dann habe ich ihn gesehen, also er kam dann. Und ich habe mich erstmal nicht getraut, hinzugehen. Mhm. Aber dann stand dann halt die Security da, hat mich gesehen, hat gesagt, komm. Und die hat mich dann halt zu ihm geholt und haben ihm Bescheid gesagt. Und er hat mich quasi gesehen. Das war so dieser erste Kontakt, den wir hatten. Aber so fing das an, dass wir uns das erste Mal gesehen haben. Nur dann kam quasi dieser Punkt, ich habe kurz danach sein Cover also sein Lied gecovert und gepostet auf Insta. Und das hat er gesehen, aber auch nur hat er es gesehen, glaube ich, weil er mich davor schon gesehen hat. Also es war wirklich so eine Win-Win-Situation, dass wir uns vorher gesehen haben und dass er dann kurz danach das Cover gesehen hat und wusste, ach, die kenne ich doch. Und dann hat er auch echt schnell reagiert und hat das Video selbst gepostet und geteilt, und daraufhin kam dann auch diese Flut an Menschen auf meinen Account und ich war erstmal so voll überfordert damit.
Oh ja.
Und genau so kam dann auch der Kontakt mit ihm, und dann bin ich auch, glaube, war kurz danach, ein paar Monate danach, wieder auf ein Konzert. Es war auch während der Corona-Zeit eben, waren das Sommerkonzerte draußen. Und das war, glaube ich, auch am selben Ort in Mönchengladbach. Und dann hat er mich wieder gesehen und wusste, dass ich da bin. Hat dann aber auf der Bühne gesagt, dass ich auf die Bühne kommen soll. Also vor quasi den tausenden Menschen, die da waren, hat er gesagt, jetzt möchte ich den Song Kämpferherz mit einer ganz besonderen Person singen. Und ich erstmal so nach links und rechts geguckt, dachte so, okay, wen meint er denn? Aber dass er mich meint.
Ach, das war gar nicht abgesprochen?
Nein, das war überhaupt nicht abgesprochen.
Ich dachte, du wusstest, okay, jetzt muss ich auf die Bühne.
Oh Gott. Dann hätte ich ja einen Herzinfarkt. Also hätte ich sowieso auch.
Aber so doch auch, oder?
Ja, das stimmt, so auch. Aber ich glaube vorher, ich bin ja so ein Kopfmensch. Also ich weiß nicht, wenn ich das vorher gewusst hätte, ob ich dann nicht noch nervöser. In dem Moment musste ich einfach schnell, es war spontan, es war so wie aus dem Nichts, eigentlich hat sich alles so wie im Film abgespielt, und ja, ich glaube, es war schon gut so, dass es so war. Und genau, dann bin ich auf die Bühne gegangen und habe dann eben mit ihm zusammen Kämpferherz gesungen vor tausenden Menschen, und auch die Resonanz war auch sehr, sehr groß danach. Auch habe ich das Video, als ich das geteilt habe, haben es so viele gesehen. Er hat es ja dann auch wieder geteilt und hat sich auch nochmal bedankt, dass ich da war. Und ja, so kam das. Und dann tatsächlich, ich glaube, ein Jahr später waren wir dann wieder zusammen auf der Bühne. Und es ist so ein bisschen so, ja, er weiß, wenn ich da bin. Und ich schreibe ihm das auch immer wieder. Manchmal sieht er was und er freut sich auch immer, wenn ich da bin. Ja, es ist so, schon so ein lockeres Verhältnis. Und beim zweiten Mal war ich auch tatsächlich gar nicht mehr so nervös. Also es, ja, wirklich, also dann war es auch auf der Bühne eher so, ja, schon so ein vertrautes Gefühl, und ich konnte es eigentlich auch so richtig genießen dann.
Das ist ja dann das Schöne. Ja, du entwickelst dich zu einem Profi, Selena. Also deswegen kann ja nur der nächste Schritt der eigene Song sein. Und dann musst du ihn auf die Bühne bitten und sagen, okay, möchtest du meinen Song mit mir singen? Also irgendwann wird es umgekehrt sein, Selena. Ich glaube das ganz stark. Aber wow, kriegt man ja wirklich nochmal Gänsehaut, wenn man das so hört. Das ist echt eine schöne Geschichte. Und du hast es schon mal erzählt, glaube ich, dass er wirklich, wirklich richtig, richtig nett ist und sich wirklich Zeit genommen hat und ja, interessiert ist, ne? Und sich natürlich mit seinen Fans auch beschäftigt. Ja, toll. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Also dein größter Traum ist ein eigener Song.
Genau.
Ein eigenes Album, eine eigene Tour. Komm, Selena, wir müssen doch.
Also das ist natürlich jetzt eine große Nummer, aber so ein eigener Song, damit würde ich mich schon zufrieden geben.
Damit starten wir natürlich, ja. Ist eigentlich ein schöner Traum, weil das ist ja, ich denke immer, alles, was künstlerisch so ist, macht einen ja auch Freude, und man kann sich irgendwie wirklich ausprobieren, und je nachdem, ob man nun besser schreiben oder musizieren kann, Aber halt uns da gerne auf dem Laufenden. Halt uns da gerne auf dem Laufenden. Das müssen wir unbedingt mitbegleiten.
Ja.
Nun haben wir schon auch gehört in meinem Intro und du hast es auch erzählt, also bei dir ist viel los, die Tage sind lang, die sind voll gestopft. Also mit Studium, Social Media und ein Privatleben hast du ja natürlich auch noch. Wie schwer ist es tatsächlich, all dies unter einen Hut zu bekommen?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage.
Das fragst du dich wahrscheinlich auch jeden Morgen immer wieder aufs Neue, oder?
Tatsächlich, ja. Ich frage mich manchmal am Ende des Tages so, wie habe ich das jetzt eigentlich alles hinbekommen? Ja. Und, ach, keine Ahnung. Aber ja, es ist schon viel so. Ich glaube jetzt auch natürlich mit dem Studium. Die ganze Zeit hatte ich ja jetzt im Sommer quasi frei. Und wenn das Studium dann wieder ist, dann sage ich mal so, ich habe schon die Priorität, dass Studium vorgeht erstmal. Vor allem vor Social Media. Das habe ich aber auch immer den Leuten gesagt, dass für mich ist Studium halt Nummer eins so. Also das ist natürlich auch mir sehr wichtig. Aber es ist vor allem gut, dass ich ja auch in Social Media quasi meinen Alltag oder das, was ich am Tag mache, auch irgendwo teilen kann. Das heißt, eigentlich bedient sich das gegenseitig irgendwo. Und ja, aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, viele wissen gar nicht, wie viel Arbeit Social Media generell ist.
Oh ja.
Also
das
wirklich.
Glaube ich.
Selbst ich, also ich habe, bevor ich hier vor 2 Jahren aktiv damit angefangen habe, habe zwar auch immer gerne Social Media geschaut oder war da aktiv, aber nicht so, dass ich selbst wirklich was gemacht habe. Und jetzt, wo ich das mache, merke ich eigentlich so richtig, wie viel Zeit das auch in Anspruch nimmt. Und ja, ich finde, das darf man einfach nicht vergessen. So. Und man hat natürlich auch immer diesen Druck, dem allen gerecht zu werden. Also sowohl Studium, aber als auch Social Media, weil man auch ja immer diesen Druck hat. Man möchte, dass die Leute immer up-to-date sind, dass sie wissen, was abgeht, dass man ihnen auch Content bieten kann. Genau, aber und dann eben noch das Privatleben, was auch dazu gehört. Und das Privatleben, also jetzt abgesehen von dem Reisen, also wenn ich jetzt irgendwo hinfahre oder irgendwas unternehme, das ich ja auch auf Social Media irgendwo teile, aber privat ist ja wirklich so, würde ich sagen, schon meine Familie. Also ich zeige da ab und zu auch mal was. Jetzt zum Beispiel vor kurzem habe ich ja auch verkündet, dass ich Tante werde. Oder genau sowas. Aber vor allem meine Beziehung, die ist ja nicht öffentlich und daraus habe ich mich auch eigentlich dazu entschieden, bewusst, weil so kann ich einfach wirklich, wenn ich in Social Media bin, hilft mir meine Beziehung oder mein Freund dabei, auch mal so ein bisschen mehr in die Realität zurückzukommen, so ein bisschen da raus aus dieser Internetwelt. Und wenn er da ist, dann mache ich zwar auch Social Media, aber ich lege dann auch mal das Handy weg so und nehme mir dann auch mal die Zeit und die Ruhe mit ihm. Und er erdet mich da so ein bisschen, weil wenn er, glaube ich, dann auch, oder wenn wir auch die Beziehung öffentlich führen würden, dann hätte ich, glaube ich, immer so den Drang, oh komm, wir machen jetzt was zusammen oder jetzt drehen wir mal einen TikTok oder jetzt machen wir dies oder jetzt machen wir das. Aber ich finde das ganz schön, dass ich mit ihm halt wirklich so diese normalen, also sage ich in der normalen Welt, nicht im Internet, Dinge machen und unternehmen kann. Und das ist eigentlich ganz schön so.
Ja, so hat man so ein Safe Space, wo das dann wahrscheinlich keine Rolle spielt, ne? Wenn man es gar nicht damit anfängt. Das kann ich total super verstehen, ist auch wirklich sehr gesund. Also ich glaube, das sollten wir, ich glaube, wir hängen alle viel zu viel auch bei Social Media rum und die auch viel dort machen, konsumieren ja trotzdem auch immer noch, ne? Weil man schaut sich ja dann immer noch so andere Sachen an und so. Das gibt natürlich auch ein ganz viel, finde ich auch. Und daher nochmal meine Frage, du hast gesagt, du möchtest deinen Followern ja auch was bieten. Was geben sie dir denn? Sind das die Kommentare? Ist es die Interaktion? Was kannst du daraus ziehen?
Also vor allem diese ganze Kraft, also sie, wirklich mit Worten, die sie mir eigentlich auch immer wieder schreiben, das gibt einem so viel Motivation und so viel Kraft auch wiederum, dass ich das alles überhaupt machen kann irgendwo, weil es kostet einen natürlich auch unendlich viel Kraft und Zeit und ja, das gibt einen aber auch irgendwie so viel zurück und dafür mache ich das ja auch alles, also das ist ja quasi so die Bestätigung davon, was ich mache, dass es ankommt, dass die Leute davon bewegt sind und ja, natürlich auch immer wieder die Sätze wie, dass ich für manche ein Vorbild bin, ist für mich nicht selbstverständlich und aber auch gleichzeitig eine Riesenverantwortung und der bin ich mir auch bewusst und da ja, bin ich auch irgendwo stolz drauf, dass ich das alles so machen kann und ja, also sie sind wirklich größtenteils positiv, bekomme ich jeden Tag Feedback und es gibt auch Hater, aber das ja, ist normal. Aber
die brauchen wir gar nicht genau uns unterhalten, weil es ist ja meistens destruktiv, ne, und nicht konstruktiv, genau, wo man sagt, könntest du mal bitte XY verbessern, das wäre für uns irgendwie hilfreicher oder so.
Ja.
Aber wie ist denn das genauso beim allerersten Moment? Ich glaube, man gibt ja erstmal, man gibt und gibt und gibt und dann kommt das allererste Mal so eine Reaktion, wow, du bist so ein Vorbild. Das sind ja große Wörter, ne? Du hast mein Leben vielleicht verändert oder dank dir kann ich das auch besser handeln oder besser verstehen. Wie war das beim allerersten Mal? Wie geht denn so eine Celine damit um?
Also ich muss sagen, als das erste Mal auch so eine Nachricht bekommen habe, also wirklich, es war jetzt auch nicht so zwei Sätze oder so, es war wirklich eine extrem lange Nachricht, wo mir ja mehrere auch geschrieben haben, was ja ich in sie bewegt habe, was so ihre Motivation war, mir zu folgen, und das hat mich schon im ersten Moment so, ja, sprachlos gemacht irgendwie und gleichzeitig auch so glücklich, also es hat mich irgendwie so erfüllt. Irgendwas in mir ist da so aufgegangen und ich dachte so, ja, das, es war ja nie mein Ziel, das so zu erreichen, oder ich dachte nie, dass ich so viele Menschen erreichen könnte, aber solch sowas zu hören, ist dann irgendwie schon so wie, als wäre das doch irgendwo meine Bestimmung oder meine Aufgabe gewesen. Also so hat es sich wirklich angefühlt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist vielleicht wirklich das, was ich machen soll oder muss.
Ja, vielleicht auch neben deinem Alltag vielleicht eine, ich will nicht von Bestimmung sprechen, aber vielleicht eine Aufgabe, ne? Also das ist ja, ja, auch was ganz Tolles und so, ja, finde ich gut. Das hört sich eigentlich ganz schön an. Und dazu, was glaubst du, welche Nachrichten du erst bekommst, wenn der Song und das Buch draußen ist, Celine? Wir müssen das noch mal ein paar Mal sagen, dann geht das so in die Gedanken, ja, über und dann wird das alles Realität. Sehr, ja, sehr, sehr gut. Aber apropos Song, das bringt mich gleich zu meiner ersten Frage, weil wir sind mit deinen Fragen quasi fertig und jetzt gibt's meine fünf, die du noch nicht kennst. Ich würde gerne von dir wissen, welches Gefühl möchtest du denn eigentlich hinterlassen, wenn andere deine Songs hören? Die jetzt bis dato noch keine eigenen sind, aber das ist ja total unwichtig.
Ja. Oh, das ist eine gute Frage. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Song cover, eigentlich, ich cover Lieder, die ich halt gerne mag, so erstmal, ne? Also, aber auch Songs, die irgendwo irgendwas transportieren, was mich selbst bewegt, wo ich denke, es kann vielleicht auch jemand anderen bewegen, so erstmal. Zum Beispiel ja auch, wie Kämpferherz ist ja wirklich ein Song, der erzählt ja irgendwo auch eine Lebensgeschichte und auch irgendwo ein Stück weit meine. Und genau solche Songs, glaube ich, transportieren eben sehr viel Gefühl. Und das Gefühl möchte ich halt wiederum weitergeben. Also ich bin jetzt niemand, der Partylieder singt oder Schlager oder jetzt auf dem Ballermann auftreten kann.
Aha,
für mich geht es halt wirklich um das Gefühl und ja, schon so ein bisschen, dass die anderen vielleicht Gänsehaut bekommen, vielleicht Tränen in den Augen bekommen. Ich meine, ich habe ja auch schon mal Live-Auftritte gehabt, dann so diese Begeisterung in den Augen zu sehen oder so, ja, dass sie berührt sind davon, das ist für mich die größte Bestätigung, aber vor allem das, was ich daran so liebe.
Hm. Ich glaube, es gibt auch ein Video, ich weiß gar nicht mehr, ob du da mit deiner, aber ist es deine Schwägerin oder deine Cousine, wo ihr wirklich in einer Kirche, also wo dieser Sound auch so extrem ist, also so gut ist, da sind wir auch, also da kriegt man, immer Gänsehaut, da willst mir das, läuft mir dann so den Rücken hinunter, aber vor Gänsehaut und nicht so vor, so als Schauer. Das ist wirklich sehr bemerkenswert und also ich finde, solche Atmosphären, die lösen ja immer irgendetwas aus, ne, bei den Zuhörenden.
Ja, auf jeden Fall. Und so ist mit meiner Schwägerin, habe ich jetzt schon öfters in der Kirche gesungen und das ist halt schon so ein richtig, so eine Atmosphäre, die sorgt da schon echt für Gänsehaut. Und da muss ich sagen, bin ich auch so ein Fan davon, in der Kirche aufzutreten. Es war jetzt halt immer nur bei unseren Familien feiern, aber ich hätte auch nichts dagegen, bei anderen Hochzeiten oder so. Oder Taufen aufzutreten. Also ich finde das immer sehr, sehr schön und sehr emotional auch.
Also man kann euch auch buchen, also wenn Interesse ist, bitte. Ich leite alles weiter natürlich. Ne? Das ist natürlich auch super. Ja, ich glaube, so stand es auch im Post, oder? Man kann es auch buchen, wenn da Interesse besteht. Das ist natürlich total super. Aber ich habe mich natürlich auch gefragt, klar, wenn man einen Song singt und egal, ob Cover oder nicht, das spielt da gar keine Rolle, dass man ja schon auch möchte, was möchte ich eigentlich auslösen, ne? So in einer, also welche Emotion? Und du bringst natürlich automatisch, und das verstehe ich auch als Kompliment bitte, immer eine starke Message mit, ne? Das transportierst du ja immer. Und daher kam mir so die Frage in den Sinn, so welches Gefühl du gerne hinterlassen möchtest. Weil du willst auf jeden Fall eins hinterlassen. Das steht auf jeden Fall fest, ja.
Ja.
Wir haben uns also nicht abgesprochen mit den Fragen, aber die gehen in die gleiche Richtung. Das heißt, wir haben beide so ähnlich gedacht und so die Themen, die dich bewegen, die bewegen mich ja auch. Und das möchte ich auch dahingehen, auch meine Fragen stellen und auch ganz viel von dir wissen wollen. Und zum Beispiel, wie groß ist denn für dich das Spannungsfeld zwischen den privaten Themen und auf Social Media über dein gesamtes Leben zu berichten? Also du hast es vorhin schon so leicht mit dem Freund auch beantwortet. Gibt es diese Momente, wo du sagst, okay, da ziehe ich eine Grenze, um privat zu bleiben?
Ja, also ich entscheide ja schon immer relativ frei, was ich jetzt auf Social Media erzähle. Ich gehe da schon manchmal auf Themen ein, die mir Leute eben schreiben, aber ja, so die Beziehung, wie gesagt, darüber erzähle ich auch ab und zu, aber ich halte das schon größtenteils privat. Und was natürlich auch oft kommt, das kann man halt wirklich so benennen, ist halt das Thema Sexualität und das ganze Thema so. Und da ziehe ich schon so eine Grenze. Also ich sage nicht, dass das ein Tabuthema ist, was man jetzt so gar nicht drüber reden sollte, aber ich finde, ich würde auch nicht jeden auf der Straße danach fragen, so, oder es ist schon irgendwo, im Internet ist es einfach zu schreiben, weil du siehst die Person nicht persönlich, aber ich glaube nicht, dass die Leute, wenn sie mich persönlich sehen, dass sie mich das persönlich fragen würden. Sie würden das vielleicht im Internet schreiben oder so, aber persönlich würden sie mich das nicht fragen und deswegen gehe ich da auch nicht wirklich darauf ein. Ich sage halt einfach, dass ich finde, man sollte keine Vorurteile haben über gewisse Sachen.
Ja.
Aber jeder hat auch eben seine Privatsphäre. Und nicht alles muss man im Internet preisgeben.
Das ist eigentlich ein gutes Statement. Eigentlich müsste ich die Fragen oder diese Frage an die ZuhörerInnen stellen. Also wie groß ist denn das Spannungsfeld zwischen privaten Themen und so ein Leben auf Social Media von anderen? Also habt doch vielleicht mal etwas Fingerspitzengefühl, wenn es darum geht, vielleicht mal etwas Privates zu fragen. Oder auch viele urteilen ja erstmal, bevor sie fragen, weil eine Frage wäre ja vielleicht nochmal ein guter Weg.
Ja.
Und einfach nur alles über ein Leben zu wissen, genau. Aber ich denke, so deine Follower haben da schon ein ganz gutes, also die akzeptieren das ja auch so. Ne? Und ich glaube, du gehst ja damit auch offen um. Du machst ja daraus kein Geheimnis, sondern du sagst ja auch, du zeigst deinen Freund nicht und so. Ich glaube, irgendwo war mal eine Hand zu sehen, glaube ich, in irgendeinem TikTok, aber mehr auch nicht. Und das sagst du ja auch ganz transparent und das wissen die ja auch. Das heißt, eigentlich müssten nicht unbedingt jeden Tag neue Fragen kommen wegen, wer ist es denn, warum zeigst du ihn nicht? Oder?
Nee, also die, wo mich wirklich richtig verfolgen, die wissen das auf jeden Fall.
Die wissen das, ne? Ja.
Genau, und die akzeptieren das. Aber wenn jetzt neue dazu kommen, die wissen es vielleicht noch nicht direkt oder kommen dann mit Vorurteilen mit, ja, du hast doch gar keinen Freund oder sowas. Aber da gebe ich wirklich gar nichts drauf, weil informier dich erstmal oder wenn du mir folgen willst, dann schau erstmal genau und dann bild dir ein Urteil und hau nicht einfach direkt damit raus.
Ja, genau. Ja, das kann man, das so sollte sich jeder irgendwie, also das kann man wirklich transportieren, weil bevor man irgendetwas fragt oder urteilt, man sollte sich erstmal vielleicht kurz belesen, kurz mal drüber nachdenken, sich kurz einmal informieren und dann vielleicht schauen. Nun komme ich zu einer Frage, die mich wirklich sehr interessiert und ich habe vorhin schon gestockt, weil ich meinte, da möchte ich nochmal was dazu beantworten, weil du hast natürlich auch darüber gesprochen, wie es ist, so ein, auch die dritte Frage, siehst du, guck mal, das ähnelt sich sogar. Wie hast du es dann geschafft, deine Behinderung zu akzeptieren? Darüber hast du geschrieben, wie es ist, auch so als Persönlichkeit sich anzunehmen und wie das dann natürlich auch von anderen wahrgenommen wird. Meine Frage geht dahin, welche Frage zu deiner Erkrankung möchtest du am liebsten nicht mehr beantworten? Was sind so die schlimmsten Fragen?
Boah, ich weiß gar nicht, schlimmste Fragen, also... Naja gut, es kommt halt immer wieder die Frage, was bedeutet deine Erkrankung überhaupt? Und natürlich muss ich immer wieder bei Null anfangen, weil es ist einfach so, bei Social Media kommen täglich neue Leute dazu und dann ist es irgendwo auch normal, vielleicht Fragen nicht dreimal zu beantworten, sondern fünfmal, sechsmal oder keine Ahnung wie oft und immer wieder eigentlich. Und deswegen ist es schwer, das so zu antworten, aber ja... Also ich wüsste das jetzt wirklich nicht. Es ist halt wirklich, kommt drauf an. Ich bin da auch gar nicht so, dass ich jetzt sage, würde ich gar nicht mehr beantworten wollen.
Okay.
Aber
okay.
Ja.
Ich meine, das kann ja auch sein. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es irgendeine Hassfrage oder eine Frage, die vielleicht auch in die falsche Richtung geht, wo man sagt, nee, das hat man falsch verstanden. Oder gibt es irgendeinen Mythos über SMA, wo du sagst, irgendwie, nee, oh Gott, Leute, das ist es irgendwie nicht. Weil ich kann mir natürlich vorstellen, du wirst natürlich geflutet mit Fragen. Was natürlich auch, also Interesse ist ja erstmal gut. Bloß ich habe so gedacht, vielleicht gibt es etwas, was du nicht mehr beantworten wollen würdest, wo man sagt, nee, das ist jetzt genug.
Es ist tatsächlich eher so, dass die Leute oft kommen, ach ja, SMA, aber du bist ja schon 23. Ich dachte, man lebt nur bis 2 Jahre oder so, weil viele haben so dieses Bild von SMA durch die Medien. Ach, SMA, Lebenserwartung nicht so hoch. Aber viele verwechseln das mit Typ 1. Und dann muss ich immer wieder, und das ist, glaube ich, so der einzige Punkt, was mich daran nervt, dass sich die Leute nicht richtig informieren. Vielleicht sind auch die Medien dran schuld, würde ich auch sagen, weil immer nur berichtet wird, Typ 1. Und natürlich ist es unfassbar schlimm, was die Babys erleben und dass sie eigentlich dieses lebenswichtige Medikament brauchen. Aber wenn ich dann mit 23 Jahren sagen oder mich rechtfertigen muss, warum ich quasi noch lebe, das ist halt irgendwo traurig. Und
das
ist halt irgendwo dann auch manchmal, muss ich echt zugeben, nervig. Aber ich versuche das dann so anzunehmen und erstmal ruhig zu bleiben und zu beantworten natürlich und die Leute auch aufzuklären, weil wenn ich das nicht mache, wer macht's dann? Also.
Ja, gut, aber es kostet halt Energie und auch Zeit, ne? Aber verlassen wir mal diese nervige Frage oder diese nervigen Fragen, sondern gehen wir schnell zur nächsten. Wir haben es ja schon vorhin ganz, ganz toll von dir gehört. Du durftest auf der Bühne mit Pietro Lombardi singen. Findest du, dass große Träume bei der Bewältigung so eines Alltages helfen? Also ist das was, braucht man immer so einen großen Traum am Horizont, der vielleicht nicht ganz so leicht zu erklimmen ist?
Ich glaube schon. Also ich bin auch immer so ein Mensch, ich lebe zwar im Hier und Jetzt und denke nicht so wirklich an das, was in ein paar Jahren ist, aber ich habe schon immer so ein Traum oder selbst wenn es nur ein Traum war, dass ich mal unbedingt nach New York reisen wollte,
oh,
habe ich mir, hab ich, habe ich mir ja auch erfüllt, quasi. Und so, dass man einfach sich immer so einen Traum setzt oder auch nur ein Ziel setzt im Leben und darauf irgendwie hinarbeitet. Und jetzt habe ich ja schon erzählt, dass ich ja diesen großen Traum vom Song habe, wo ich auch denke, ist natürlich schon eine große Nummer, aber warum nicht? Also ich sag auch immer, nichts ist unmöglich, und ich finde, das habe ich halt auch in den letzten 2 Jahren, glaube ich, sehr gut gezeigt, und dazu stehe ich auch, und ich glaube, so ein Traum kann manchmal auch viel in einem verändern und bewirken und einen auch stärker machen. Und ich glaube, wenn Träume wahr werden, dann glaubt man auch irgendwo daran, dass unmögliche Dinge passieren können.
Also das trägt dich quasi auch durch so eine vielleicht ereignisreiche Woche, weil viele können ja gar nicht so Träume kommunizieren oder dann auch wirklich so für sich festlegen, und ich denke, wenn man halt welche hat, das ist ja auch immer, was man so im Hinterkopf hat, manchmal auch nicht jeden Tag irgendwie zu Ende denkt oder auch anderen Freunden erzählt, aber das braucht man vielleicht auch, ne? Dass man sagt, nee, darauf arbeite ich so insgeheim hin, das ist das große Ganze, das kommt noch, das brauche ich als Motivator zum Beispiel.
Ja.
Ja, ist irgendwie ganz cool. Ja, aber schön, dass du solche Träume hast. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, das sind irgendwie alles ganz coole. Es recht, die in diese künstlerische Ecke auch gehen. Nun komme ich schon zu meiner letzten Frage, die aber bei ganz vielen Leuten gleich ist, weil ich sie kompliziert, aber auch ganz, ganz schön finde, weil sie einen immer wieder zu dem Moment ins Jetzt zurückholt. Was ist denn in deinem Leben bereits schon so gut, liebe Selina, von dem du möchtest, dass noch ganz viel davon passiert?
Das ist eine gute Frage.
Ich gebe zu, sie klingt und ist auch kompliziert, aber ist besser, als so zu fragen, was wünschst du dir noch oder wo siehst du dich in 5 Jahren? Das ist ja natürlich, das geht ja gar nicht.
Ja, also ich weiß nicht, es ist halt wirklich so, ich denke gerade mit dem, was gerade so ist und was ich mir jetzt auch die letzten 2 Jahre irgendwie aufgebaut habe, da wünscht man sich schon, dass es eigentlich so bleibt und dass ich darauf auch aufbauen kann. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es soll genauso bleiben, weil ich glaube, es kann irgendwo immer besser werden und auch irgendwo mehr werden, weil ich glaube, gerade was Social Media angeht, möchte man ja auch mehr erreichen, man möchte mehr Leute bewegen. Und das würde ich mir schon so als irgendwo Ziel setzen, daran zu arbeiten, vielleicht noch mehr da zu erreichen. Aber an sich im Studium und auch privat, Studium vor allem, dass ich alles gut weiterhin schaffe und mir da auch keine Steine in den Weg gelegt werden. Und ansonsten kann eigentlich alles so bleiben.
Ja, ist doch super, genau. Ja, diese Frage impliziert ja halt, dass man sich mal kurz mit dem Hier und Jetzt auseinandersetzt und sagt irgendwie, na gut, wenn es jetzt nicht, natürlich nicht schlechter wird, und es ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu utopisch zu sagen, aber morgen wird irgendwie alles wieder gut, dass man dann auch so schaut, irgendwie, was kann denn jetzt ruhig schon so bleiben und was dürfte denn auch ein bisschen mehr werden, und das sind ja meistens so die Kontakte zu den Menschen, die Freundschaften oder einfach so der Spaß oder halt die Kleinigkeiten, so wie du vorhin gesagt hast, ich fand das so toll, dass man einfach in die Mensa fahren kann und man hat das Gefühl irgendwie, geil, ich bin jetzt in der Mensa, ne? Also, dass man sich mal darüber freut, und das sind eigentlich so die schönen Momente, und oft ist es ja auch das Kleine, genau. Gibt es so eine Art Plan, worauf kann man sich noch freuen in den nächsten Wochen, Selina, wenn man dir folgt? Gibt es da irgendwie was so ansteht?
Also aktuell auf jeden Fall sehr viel Studium und so, aber
ja, okay.
Ja, es ist halt schon, man merkt halt auch, glaube ich, oder weiß nicht, ob es auffällt, dass ich halt weniger aktiv bin, als wie wenn ich jetzt nicht studiere, aber ich glaube, dass ich bekomme da auch jetzt keine Nachrichten von wegen, ach, du postest viel zu wenig oder keine Ahnung. Die Leute sind wirklich alle verständnisvoll, und ich weiß, wenn das da ein paar Leute gibt, die dann halt entfolgen, dann ist es so. Mir ist wichtiger, auch von mir aus eine kleine Community zu haben, die wirklich hinter mir steht, mit allem, was ich tue, als wie, keine Ahnung, wie viele Follower, die aber einen nur Druck machen oder ein nichts Gutes zurückgeben. Deswegen, also, ja, ich versuche einfach weiter so zu machen und ja, mal gucken.
Das war irgendwie gerade so ein schönes Schlusswort sogar schon, also wie du es gerade zusammengefasst hast, und ich denke, dem kann man kaum noch was hinzufügen. Ich fand es wirklich großartig, dass du heute nochmal deine Story mit uns geteilt hast, und ich hoffe, meine Fragen waren eigentlich einzigartig. Hast du diese schon mal gestellt bekommen oder habe ich es tatsächlich geschafft? Bin immer ganz neugierig.
Nee, ich muss sagen, also so Fragen habe ich jetzt noch nicht bekommen.
Gott sei Dank. Ja. Da bin ich jetzt auch wirklich, genau, weil ich finde es immer super, wenn man halt auch ein einzigartiges Gespräch hat, weil ganz viel kann man ja noch von dir quasi selbst erfahren, ne? So wie du sagst, wenn ihr erstmal zu mir kommt, dann schaut vielleicht mal so das eine oder andere Video. Es wird ja auch ganz viel erklärt, es wird ganz viel Awareness-Arbeit getan, es wird auch ganz viel gezeigt. Zum Beispiel habe ich dich also sehr eng in Anführungsstrichen bei deinem Italien-Urlaub begleitet, weil ich liebe halt auch Italien, ich war dieses Jahr auch in Italien. Und das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Und du bist halb Italienerin, oder?
Genau, ja.
Das habe ich auch schon mal gelesen, genau. Wie war das, starke Persönlichkeit und Spaghetti oder so? Ah, ich kriege den Spruch nicht mehr hin, aber ich glaube, deine Mutter ist Italienerin, glaube ich, mütterlicherseits.
Genau. Genau.
Und da kommt nachher auch, da kommt also daher auch das Temperament. So, mein Gott, jetzt fallen mir schon die Wörter gar nicht mehr ein. Liebe Selina, das war mir wirklich das größte Fest, dich heute interviewen zu können, und vielen Dank nochmal, dass du uns hast teilhaben lassen, und wie gesagt, ich werde alles von dir und was man wissen darf und was man wissen möchte in die Shownotes packen, und sagt es uns auch, liebe ZuhörerInnen, wie ihr diese Folge gefunden habt, was ihr so zu Selinas Weg sagt. Sagt es ihr, sagt es auch mir. Ich werde natürlich alles weiterleiten. Wir haben von den großen Träumen gehört. Mal sehen, was du vielleicht in einem Jahr nochmal sagst. Dann schaue ich nochmal ganz akkurat nach und frage nach. Und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Mats Apfelbart nachgefragt. Jede Woche, jeden Freitag. 13.10 Uhr. Überall, wo es Selinas Lieblingspodcast gibt. Also überall. Der Podcast ist for free. Ihr müsst nichts bezahlen. Den gibt es wirklich überall. Googelt es einfach und dann hört rein. Liebe Selina, ich wünsche dir ein ganz tolles Wochenende.
Danke.
Mats ab. Klappe, Ecke, die Erste.
Hallim, hallim.
Jo.
Mann, du bist gefeuert.
Ich war noch in der Probezeit.
Mats ab.